SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 15. September, um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die schon immer pro Waldhof war, Doppelpass on Air, hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unsere Studiogäste vorstellen zu dürfen. Es ist das Präsidium von pro Waldhof, zum einen Sören Runke und Martin Schmidt. Hallo Sören.
Hallo.
Hallo Martin.
Hallo, guten Abend. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, gerne. Nach meiner kurzen Intro hat sich wahrscheinlich der Nerd direkt eine Frage überlegt.
Klaro, immer doch. Ja, grüßt euch ihr beiden. Ja, stellt euch mal kurz vor. Die meisten werden euch vielleicht kennen, aber für diejenigen, die euch nicht kennen, genau, ja, kurze Vorstellung. Ja, wo kommt ihr her? Seit wann geht ihr zum Waldhof? Plaudert einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ich glaub, Martin. Ah, ich? Okay. Ich hätte jetzt fast Sören den Vorrang gelassen, da er, glaube ich, der prominenteste oder einer der prominentesten Waldhof-Fans ist. Aber ja, ich kann auch gerne anfangen.
Sören, nie gehört.
Dieser Sören. Ja, also ich gehe zum Waldhof, schätze ich mal so dürfte es ja so 2002, 2003 gewesen sein. Es waren so die dunklen Jahre der zweiten Bundesliga. Also fast Aufstieg noch klar erlebt damals, als diese unsägliche Sache da war mit St. Pauli bei uns Heimspiel und Nürnberg parallel. Das waren so die ersten Momente, wo ich ja so richtig gefesselt war. Dann kamen die, sag ich mal, etwas schwierigen Jahre und dann der Abstieg, also direkt alles so, die dunkle Zeit mitgenommen. Damals ein Fanclub dann gegründet, Kollektivo Freudenheim mit meinen Kumpels in Freudenheim, Schulfreunde, genau. Und dann eigentlich so die ganze Oberliga-Misere mitgemacht, die ganzen vielen Jahre. Dann irgendwann im Laufe der Zeit, so ich dürfte um 2010 gewesen sein, bin ich zu Pro Waldhof gekommen, mich so ein bisschen als Schreiberling engagiert, dann im erweiterten Vorstand, genau. Und dann ging es dann auch irgendwann in den gewählten Vorstand, zusammen damals mit dem Achim Schröder, das 2012, und dem Matthias Kneller. Das war von 2012 bis 2014, dann bin ich fürs Studium ins Ausland gegangen und hatte dann ja dadurch bedingt so eine kleine Waldhofpause. Und dann, als ich wieder zurückkam, mich so langsam wieder ja engagiert, reingefuchst in die Fanszene und dann jetzt letztes Jahr, wann war das, 2019, genau, dann waren ja wieder die Wahlen und dann bin ich wieder ja im Vorstand aktiv.
Ja. Genau.
Mein Name ist...
Sören, du darfst gleich, weißt du, wirst eh länger brauchen. Du hast gerade gesagt, Martin, hauptsächlich die dunklen Jahre oder die dunkle Vergangenheit vom Waldhof, wo du zum Waldhof gekommen bist. Was hat dich dann trotzdem beim Waldhof gehalten? Also.
Ja, also Sport, klar, das Sportliche war es kaum, obwohl so das erste Oberliga-Jahr damals richtig Spaß gemacht hat. Ne? Da waren natürlich viele Fußballer so auch aus der Region dabei. Da war es einfach, sich mit den also Jean-Pierre Rubio Sanchez und wer da damals alles da war. Oh ja, da waren so einige Highlights und auch wirklich viele Kicker hier aus der Region. Und das hat schon Spaß gemacht. Ne? Das hat am Ende knapp nicht geklappt, damals mit Nötting. Aber also sportlich war das schon fesselnd. Ja? Also auch wenn danach dann schwierige Jahre kamen, aber das hat schon gereizt, klar, so das Tingeln über die Dorfplätze war dann irgendwann nicht mehr so spannend, aber ansonsten, so der Hauptgrund war natürlich einfach so, ja, dass man mit seinen Freunden im Stadion sein kann. Damals war natürlich auch, ich erinnere mich da, ich glaube, es war gegen Freiberg, da waren mal irgendwie 860 Zuschauer im Stadion. Das war sehr klein, familiär, persönlich und man sieht dann immer die gleichen Gesichter und das ist natürlich auch irgendwie schön, also deshalb war natürlich dieses familiäre. Klar, und das hat einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat mich damals irgendwie beim Waldhof gehalten, auch wenn sportlich damals die Perspektive nicht gegeben war.
Du hast in unserem Vorgespräch erzählt, dass du, glaube ich, jetzt in Köln wohnst, viel in Basel bist. Wie schaffst du das sozusagen, trotzdem sozusagen dich noch für den SV Waldhof zu engagieren?
Ja, das ist alles mit so ein bisschen persönlichen Aufwand natürlich verbunden. Ich bin natürlich hier in Mannheim aufgewachsen, in Freudenheim. Also meine Eltern und meine ganze Familie sind noch hier in Mannheim. Meine Freunde, der engste Freundeskreis ist hier noch vor allem noch in Freudenheim. Da kann man das natürlich so ein bisschen verbinden. Aber genau, also ich wohne eigentlich in Köln, mein Arbeitgeber sitzt in der Schweiz. Da muss ich so einmal im Monat hin. Also klar, der Reiseaufwand ist enorm, aber... Ja, so Waldhof lässt dann halt einfach nicht ganz, ganz los und ja, weiß nicht, vielleicht kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, wie das dann, weiß ich, mit Pro Waldhof oder dem Vorstand sich ergeben hat. Aber klar, es ist sehr viel Zeit, die man da investieren muss und
Okay. Okay. Machen wir weiter, bevor der Sören weiter beleidigt schaut. Kommen wir mal zu dir. Aktuell noch Barackler des Jahres 2019. Genau, stell dich mal kurz vor, Sören.
Ja, mein Name ist Sören Runkel. Also im Gegensatz zu Martin habe ich vielleicht noch ein paar erfolgreichere Zeiten erlebt. Also, ganz erfolgreich, die Bundesliga-Zeiten habe ich leider nicht mehr erlebt. Das erste Spiel, was ich gesehen habe, war irgendwann im Herbst 91, ein 2-1 gegen Saarbrücken am Alsenweg. Damals habe ich irgendwie Schulfreunde getroffen, die haben zu mir gesagt, ja, sie fahren zum Waldhof, habe ich nur gefragt, ja, wie viel kostet. Ich glaube, 5 Mark oder sowas hat der Schüler damals gezahlt. Ja, heimgefahren, Taschengeld geholt und dann bin ich da hingegangen und seitdem ist man dann auch ein bisschen hängen geblieben. Also, dann eben immer wieder mit Schulfreunden an Alsenweg gefahren, früher dann danach dann eben ins Kalbenstadion. Irgendwann, klar, wurde man 17, 18. Irgendwann kamen, glaube ich, auch diese Wochenendtickets. Die haben damals 15 Mark gekostet für 5 Personen. Da ist man dann halt für 3 Mark bis nach Mainz gekommen und nach Frankfurt. Also das waren dann so die ersten Auswärtsspiele. Irgendwann, ja, hat halt natürlich auch jeder seine Lehre gemacht, hat halt seinen Beruf. Da wurde es dann mit den Freundeskreisen ein bisschen schwächer. Also die hatte nicht mehr so viel Zeit, um ständig irgendwo auswärts mitzufahren. Daraufhin, ja... war dann so teilweise der Einzige aus dem Freundeskreis und habe mich dann irgendwann den Ultras angeschlossen. In 2002, 2003 haben wir dann auch zusammen Pro Waldhof gegründet, aufgrund dieser Fusionsgedanken, die es gab, oder die angestrebte Fusion. Denn klar, dann kam halt auch ein bisschen das bittere Loch der Oberliga, aber da, wo man trotzdem ein bisschen dabei geblieben ist. 2009 war ich dann stellvertretender Fanbeauftragter. Damals ein bisschen so, ja, weiß auch gar nicht genau, wieso ich dazu gekommen bin. Christian Vetter hatte mich damals, er sagt immer, er hat mich gefragt. Ich war ja der Meinung, er hat mich so in das Amt gedrängt. darüber streiten wir uns heute gerne noch. Später stand der Verein dann ohne Fanbeauftragten da und es war dann genau 2010. Also wer das Datum kennt, der weiß ganz genau, das ist nicht das gern besungene 2010, wo es in den UEFA Cup gehen sollte und deutscher Meister, sondern da ging es dann ohne Lizenz wieder zurück in die Oberliga. Mhm. auch ohne Präsidium, ohne Fanbeauftragten, aber praktisch auch so ein bisschen ohne nichts. Und damals war der Punkt dann, selber gesagt, also kannst du jetzt nicht auch noch hinschmeißen, das macht kein gutes Bild. Mal sind wir zum Andi Leib gegangen, haben gemeint, brauchen wir für die Oberliga noch einen. Er hat dann gesagt, nee, die Vorschriften sehen es eigentlich nicht, weil kein Oberligist braucht normalerweise einen Fanbeauftragten. Da kann der Ordner, die begrüßt er eher alle per Handschlag, also Handschlag, bei den gängigen Oberligisten. Und dann hat er gemeint, aber es wäre gut, wenn ihr es macht, wenn ihr als Ansprechpartner da wärt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es. Gedacht habe ich, das machen wir mal 2-3 Jahre, da wird sich schon irgendjemand finden. Am Ende waren es dann 9 Jahre, also bis letzten Sommer. 2010 habe ich mich dann auch in Pro Waldhof Vorstand wählen lassen. Da geht es sogar noch ein bisschen länger. Also da hocke ich heute noch drin. Halt den Platz ein bisschen warm für hoffentlich jemand anders irgendwann mal. So, das ist so der Kurzabriss meiner kompletten Geschichte vom Waldhof.
Wenn das der Kurzabriss ist, oh je.
Wie viel Zeit nimmt sowas eigentlich ein, jetzt sich bei Pro Waldhof zu engagieren?
Ja, mehr als das der Achim Schröder im Vorlauf mir erzählt hat. Nein, es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Also wir haben natürlich alle so ein bisschen unterschiedliche Aufgaben. Ich mache, glaube ich, viel so Koordination im Vorstand. Dadurch, dass ich natürlich nicht hier vor Ort bin, kann ich, sage ich jetzt mal, nicht die ganz logistischen Aufgaben übernehmen. Aber klar, wir haben natürlich uns da so ein bisschen aufgeteilt. Sören, ja, muss man fast so sagen, ist so ein bisschen unser Mann für alles. Immer vor Ort erreichbar, macht wirklich wahnsinnig viel, ist sehr umtriebig. Aber ja, ich glaube, das ist für jeden von uns ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, also man muss schon sagen, also es nimmt einen jeden Tag in Anspruch. Das ist definitiv so. Ja. Also manchmal sind es nur kleine koordinative Anfragen, manchmal sind es E-Mails, die beantwortet werden müssen. Ne? Wir wollen uns natürlich auch irgendwie immer zusammen abstimmen. Also es ist ja keine One-Man-Show, sondern das soll natürlich auch immer geschlossen im Vorstand oder auch im erweiterten Team koordiniert werden. Ja, das ist mühselig, aber das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Struktur und es ist ja auch eigentlich gut so, dass viele Leute beteiligt sind. Ja, also es ist zeitaufwendig.
Entschuldigung, Martin, wie viele sind denn ungefähr beteiligt?
Ja, also wir haben im gewählten Vorstand sind wir zu fünft, aber dann haben wir auch so eine Arbeitsgruppe und einen erweiterten Vorstand, also sagen wir mal so, ja, der Kern dürfen 12 Leute sein oder ja. Ja,
bis zu 20 Leute würde ich mal sagen, es kommt immer aufs Thema drauf an.
Genau, oder ob es jetzt auch noch, sag ich mal, den Container betrifft, ja, im Stadion an Spieltagen, da haben wir auch so eine Crew, die natürlich auch eingebunden ist, dann sind es noch mal mehr Leute, aber ja, da haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, also sag ich mal, die Leute, die vor Ort sind, die machen dann natürlich am Spieltag ziemlich viel, ja, und ja, aber es ist ein Ehrenamt, ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch und wir sind jetzt, ja, es ist halt der SV Waldhof und es ist nicht irgendwie kleiner Dorfverein, der wahrscheinlich auch viel zu tun hat, aber klar, es ist eine Herausforderung und ja, darf man nicht unterschätzen.
Hier fragt jetzt Huhu, was hat euch vor einem Jahr dazu bewegt, den Posten des Vorstandes einzunehmen und zwar vor allem mit dem Hintergrund des angespannten Verhältnisses zum Verein?
Ich kann noch mal kurz, also bei mir war es wirklich so, dass ich auch sagen muss, also der Achim hatte das jetzt, glaube ich, fast 7 Jahre gemacht, also da war schon relativ lange das gleiche Team, klar, Sören war da auch schon dabei, aber für mich war das einfach nochmal so, also ich wollte mich wirklich nochmal engagieren, ich will jetzt nicht sagen, was zurückgeben, aber also ich wollte schon dem Achim dann auch irgendwie nochmal ermöglichen, es musste sich ja jemand finden, der das machen möchte. Und das ist natürlich nicht so, dass bei so einem Amt irgendwie zahlreiche Bewerber in den Reihen stehen. Ne? Also wir sind da natürlich immer offen. Klar, wenn Wahlen anstehen, kann sich jeder gerne einbringen. Das ist auch, glaube ich, richtig so. Aber ja, ich wollte einfach mich nochmal da im Ehrenamt engagieren. Genau, und das war für mich so ein bisschen die Motivation, einfach nochmal versuchen, ein bisschen was mitzubewegen. Und ja, das war für mich nochmal der Grund, so in den Vorstand zu gehen.
Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt seit letztem Jahr erst dabei, okay, wie gesagt, schon länger da drin. Aber klar, letztes Jahr sind 3 Leute von 5 zurückgetreten oder haben sie nicht mehr neu angetreten. Der Sven Karpfacher und ich waren die einzigen beiden. Aber da war dann auch so, also man hat sich immer noch vorstellen können, weiterzumachen. Man hat sich dann eben angehört, was die anderen haben. Und dann hat das Konzept eigentlich gepasst oder gesagt, so die Mannschaft passt, mit denen kann man zusammenarbeiten, mit denen kann man gleich schauen, dass man wieder vorankommt und wieder bessere Wege einschlägt. Und deswegen habe ich gesagt, ja, 2 Jahre mache ich auf jeden Fall noch weiter. Und habe mich nochmal wählen lassen.
Jetzt sagst du ja, okay, auf das Verhältnis zum Verein gehen wir später nochmal ein. Hallo Genscher fragt nochmal, seht ihr euch als Dachverband eher der Fanclubs oder aller Fans?
Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Also eigentlich sind wir offen für jeden. Also zu uns kann jeder kommen, selbst ob er Mitglied ist, ob er im Fanclub ist, ob er auf der Haupttribüne hockt, auf der Gegengerade, in den Stehplätzen steht oder auf der Ost. Ich glaube, ein bisschen die Politik, die wir machen, oder das ist, glaube ich, schon ein bisschen für die aktivere Fanszene. Also die aktiv im Stadion sein wollen, das sind auch meistens die, die direkt zu uns kommen und ständig die Gespräche führen oder die halt auch auswärts bei Spielen triffst. Das ist, glaube ich, dann eher so, ja, für die vertreten wir vielleicht doch ein bisschen mehr ihre Meinung, aber wie gesagt, wir sind für alle offen. Also es kann, braucht sich keiner scheuen, bei uns in den Container zu kommen, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn er unsere Nummer hat, anzurufen oder irgendwie anders zu kontaktieren.
Okay. Und mit was kann man sich eigentlich an euch wenden? Gibt es da irgendwas Konkretes? Oder?
Also wenn wir jetzt mal keine Corona-Zeiten haben, dann kann man natürlich immer gerne am Spieltag zu uns in den Container kommen. Das ist klar, da sind wir, oder ist unser einer eigentlich aus dem Vorstand auf jeden Fall immer vertreten. Wir haben unser Container-Team da, also da sind wir auf jeden Fall am Spieltag erreichbar. Dann hatten wir ja letztes Jahr eigentlich eine schöne Sache, diese Fan-Anlaufstelle, ne? Also mit dem, ich nenne es jetzt mal Umtrunk nach dem Spiel etabliert. Da waren wir natürlich auch immer alle vor Ort. Da ist uns natürlich jetzt auch so ein bisschen die große Entwicklung dazwischen gegrätscht, mit allem, was dieses Jahr einfach passiert ist. Da wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ansonsten, wir kriegen auch ab und zu E-Mails, die wir eigentlich immer beantworten. Und das Angebot, das wir jetzt auch hier natürlich nochmal klar machen, was sich auch an Fanclubs richtet, jetzt in den Zeiten, wo wir vielleicht nicht mehr in der Größe zusammenkommen, ist, dass man uns auch immer kontaktieren kann. Also es gibt natürlich viele Fanclubs, die auch regelmäßige Fanclub-Treffen machen. Und da besteht auch wirklich das Angebot, möchte ich auch hier nochmal betonen, dass jemand von uns vom Vorstand gerne dazukommt. Ja, also man kann sagen, okay, hier pro Waldhof, was ist denn eigentlich so los, sage ich jetzt mal an Themen. Wie sieht es denn aus? Was diskutiert ihr gerade? Woran arbeitet ihr? Oder kann ja auch sein, dass ein Fanclub gewisse Vorstellungen hat, was an uns kommunizieren möchte. Oder ja, einfach Fragen hat und daher auch das Angebot. Also wenn mal ein Fanclub-Treffen stattfindet, dann kann immer gerne jemand, dann versuchen wir es, dass jemand von uns dazukommt. Ja, und einfach ein bisschen berichtet. Also das ist uns ganz wirklich ganz wichtig. Ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt, dass wenn man mal an vielen Themen arbeitet, so als pro Waldhof, dass man dann vielleicht manchmal in der Kommunikation so ein paar Sachen vergisst. Aber deshalb das Angebot. Also es kommt wirklich gerne jemand mal dazu. Ja, muss man halt sehen, dass es in Corona-Zeiten irgendwie alles konform ist und da nicht, was weiß ich, jetzt irgendwie, sag ich mal, 30 Leute in einem Raum hocken. Aber ich glaube, das lässt sich irgendwie gut bewerkstelligen, dass man doch da irgendwie dazukommen kann und dass man dann ja auch im kleinen Kreis einfach mal ein Gespräch führen kann und sich austauscht.
Okay. Du redest gerade von Austausch. Was ist aktuell eure Agenda, also kurz, mittelfristig, was sind die Themen, womit sich Pro Waldhof beschäftigt oder was wollt ihr in näherer Zukunft erreichen? Jetzt mal ganz allgemein gefragt. Das sind wahrscheinlich eine Fülle von Themen, aber um da einfach mal einen Überblick zu bekommen.
Das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen so Dauerthemen, die immer so diese Fanrechte-Themen, sage ich mal. Klar, die sind jetzt mit Corona war im letzten Monat ein bisschen hinfällig. Keiner ist ins Stadion gekommen oder ist gegangen. Da konnten auch praktisch an Spieltagen keine Probleme entstehen, auf die man reagieren musste. Klar ist jetzt ein bisschen Thema, zum Beispiel auch, was ja auch seit Corona ist, zum Beispiel, wie sieht das aus, wenn die Leute wieder ins Stadion dürfen? Da hatten wir ja dann auch ein Fanclub-Treffen, wo wir abgefragt haben, wie können sich die Leute überhaupt vorstellen, weil klar muss sein, dieses Fan-Sein, wie es am letzten Spieltag oder gegen Kaiserslautern auch in Würzburg gab, das wird es erstmal nicht geben, also jeder muss auf seinem Platz sitzen. Ich weiß nicht, ob man auch Maske sogar tragen muss. Eigentlich war auch habe ich mal gehört, dass man nicht singen darf, was man jetzt aus Rostock und Dresden ja anders gehört hat.
Das sah auch bei uns am Sonntag anders
aus. Weiß man nicht genau, da muss man sich halt, wenn das Konzept nicht vorliegt und wenn hier Leute ins Stadion dürfen, ich meine, das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland anders, das ist ja auch ein bisschen Flickenteppich oder von Stadt zu Stadt und da muss man sich dann halt genau damit beschäftigen, aber was halt klar ist, nach dem Tor erstmal 5 Stufen nach unten und das Bier vom Hintermann im Nacken, das ist halt dann erstmal nicht mehr drin, sondern okay. Praktisch ja, praktisch die Versitzplatzung. Ansonsten, vielleicht hast du noch ein paar Themen, die wir so sagen können.
Ja, also wenn wir jetzt, weil wir jetzt einfach eben gerade schon die darüber gesprochen haben, ist natürlich das eine Thema, sage ich jetzt mal, Fananlaufstelle. Also wir hatten ja, wie gesagt, letztes Jahr, vor allem in der Hinrunde, in der Rückrunde gab es dann ja kaum noch Gelegenheit, also dieses Jahr 2020, sondern 2019, sag ich mal so im Herbst, da hatten wir immer öfter diese Fananlaufstelle da hinter der Tenniswand. Die hatte einfach den Vorteil, dass da alle zusammenkommen können. Ne? Durch das neue, sag ich mal, Sicherheitskonzept im Stadion ist das ja nicht mehr ganz so einfach. Da ist man ja so ein bisschen untereinander getrennt. Aber da ist ja so ein Ort, wo alle zusammenkommen können. Und da gibt es von uns schon die Überlegung, ob wir da was Festeres, eine dauerhafte Anlaufstelle etablieren können. Wo man vielleicht auch, eine feste Konstruktion hat, wo man sich als Fanszene treffen kann, wo man vielleicht auch mal unter der Woche wieder was machen könnte, ja, also wo man, sag ich mal, ein Arbeitstreffen abhalten könnte als Pro Waldhof, wo man aber auch mal wieder sowas wie ein Kicker-Turnier durchführen könnte, das, was alles zurzeit ein bisschen schwierig ist, also jetzt abgesehen auch von Corona, das ist aber das ist wirklich eine unserer größten Baustellen zurzeit, weil das erfordert natürlich eine massive Planung und da sind wir sehr engagiert, aber das erfordert natürlich wirklich viele Treffen mit der Stadt, mit den zuständigen Behörden. Dann gibt es unterschiedliche Fachbereiche bei der Stadt. Ja, das geht ja um Sicherheit, es geht um die Flächennutzung. Und das müssen wir halt alles abstecken und da geht Wasser, Strom, alles, was eben dazugehört.
Ganz kurz, Martin, wie soll das eigentlich so konkret aussehen? Sollen da Räume hin? Soll das irgendwie offen sein, so wie letztes und vorletztes Jahr? Wie soll es erstmal, was können wir uns unter einer Fan-Anlaufstelle vorstellen?
Ja, also idealerweise, wenn wir jetzt von unserer Wunschvorstellung ausgehen, hätten wir da so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Containerdorf, aber wir hätten schon einige Container dort, wo man wirklich Aufenthaltsräume hat. Ja, also nicht wirklich so eine Freiluftgeschichte, sondern dass man auch bei Regen irgendwie zumindest da sich ein bisschen aufhalten kann. Aber wie gesagt, das ist alles, sage ich jetzt mal, in einem frühen Stadium. Es ist wirklich auch teilweise, weiß jeder, wie das so ist mit Behörden und dergleichen. Da muss man natürlich immer hinterher sein und pushen. Aber da sind wirklich ganz, ganz viele Fragezeichen. Deshalb können wir gar nicht so eine Richtung vorgeben, ob das wirklich sich umsetzen lässt. Das ist natürlich auch finanziell ein erheblicher Aufwand. Ja, und wenn wir da noch so ein paar Parameter bekommen, können wir das besser einschätzen. Aber das ist wirklich was, woran wir aktiv arbeiten, wo wir einige Leute haben, die da sehr umtriebig sind. Ja, und idealerweise hätten wir dann zukünftig eben solch eine feste Fan-Anlaufstelle. Ja, genau. Und das ist ein ganz, ganz großer, ganz große Baustelle zurzeit.
Okay, genau. Apropos Baustelle, es gibt ja noch keine Baustelle sozusagen. Dort, an was hapert's denn? Also wo sind denn die größten Hindernisse?
Ja, im Moment geht es halt darum, erstmal alles zusammenzutragen, was wir brauchen. Also wir haben ein Angebot der MVV, wir hatten heute einen Termin bei der Stadt kurz vorhin, wo wir gemerkt haben, das ist auch noch nicht ganz ausgereift, da müssen wir nochmal nachhaken. Dann wollen wir das Fanprojekt mit ins Boot holen, dass die auch da ihr ein paar Büros bekommen. Klar, und dann geht es halt um die eigenen Fachbereiche, also ist das muss ein Bauantrag gestellt werden, da muss erstmal geschaut werden, ob diese Platte, unter dieser Tenniswand, ob die das überhaupt trägt. Das ist ja auch sowas, wenn das unterspült worden ist in ihren vorherigen Jahren. Also da müssen halt, alles, was man bei normalen Bau macht, also ob das jetzt, ob man jetzt ein Hochhaus hinzieht oder so einen Container stellen will, das muss wohl alles so ziemlich dasselbe sein. Und da kann sich eigentlich jeder vorstellen, dass Deutschland dann doch ein bisschen so bürokratisch ist wir da erstmal schauen müssen, was wir überhaupt zusammentragen. Also erstmal eine Finanzierung hatten wir eigentlich soweit geregelt, also waren wir auf einem guten Weg. Jetzt ist die Frage, durch die Fragen, die heute aufgekommen ist, wird es nochmal ein bisschen teurer, müssen wir da nochmal irgendwie nachjustieren, müssen wir da schauen, ob wir auf irgendwas verzichten. Aber wie gesagt, da sind wir eigentlich an ganz frühen Punkt und müssen uns jetzt so langsam von Punkt zu Punkt vorarbeiten und hoffen ja auch, denn, dass es eben die nächsten Monate da auch wirklich vorangeht.
Und wer würde da auch alles, ihr habt ja schon gesagt, dass es Ja, dass da viele Punkte sind, ja, ich nehme mal an, irgendwie Toiletten, was weiß ich, Elektrizität und so weiter, das kennt man ja. Wer würde denn da eigentlich alles mitmachen? Ist das so eine richtige Fan, also nur von Fans, für Fans?
Also im Endeffekt, was den Pro-Waldhof-Anteil angeht, ja. Wie gesagt, da hockt, also wir haben uns mit dem Fanprojekt geeinigt, dass es so ein bisschen 50-50 ist. Sie nutzen das unter der Woche als Fancafé, als ein klassisches Fancafé für junge Fans, als Anlaufstelle. Wir würden das dann an Spieltagen nutzen, um eben wieder diese Anlaufstelle zu ermöglichen vor und nach dem Spiel oder möglichst vor und nach dem Spiel. Und eben auch so, dass du auf gut Deutsch Freizeiträume hast, sowas, was das klassische Jugendhaus, so was in jedem Stadtteil gibt. Und da müssten wir halt auch mit dem Fanprojekt, wie gesagt, das wollen wir alles auch festhalten, wer da welche Nutzungsrechte hat und wie das dann am Ende genau aussehen muss. Aber wie gesagt, wir haben Wünsche, aber ob sie die sich alle umsetzen lassen, müssen wir halt die nächsten Monate jetzt mal sehen.
Okay, dann warten wir das mal gespannt ab.
Hört sich auf jeden Fall ja sehr interessant an. Da sind wir auch gespannt. Ja, ihr habt uns jetzt erzählt, oder was euch da in näherer Zukunft erwartet an Themen, Arbeit etc. ist ja doch eigentlich viel. Kommen wir auf eine konkrete Frage von Markus ein, und zwar geht es um Gerüchte, genau, dass PW-Vorstände persönliche Vorteile durch ihre Arbeit erzielen. Genau, sei es Freikarten, Business-Club-Zugang, verbilligte Dauerkarten, Freiwier sogar, etc.
Wo gibt's das?
Also, dass es Freiwier gibt, bewerbe ich mich auch. Könnte mal, ja, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie da die aktuelle Lage ist oder auch vorher war oder ob da was dran ist. Ja.
Ja, wir werden mit dem Hubschrauber vom Herrn Beetz abgeholt und fliegen direkt auf den VIP-Turm und kriegen dann unsere eigene Lounge, genau. Nee, Spaß beiseite, also ja, weiß ich, also ja, manchmal frage ich mich auch, wie gewisse Dinge zustande kommen oder wer auf solche Ideen kommt und damit irgendwelche Interessen verfolgt. Also ich meine, machen wir es ganz kurz. Also als Pro-Walto-Vorstand hast du keinerlei Vorteile, aber du hast Arbeit, also der einzige vielleicht Vorteil, wenn man das irgendwie so ein bisschen so bezeichnen will, ist, dass wir eine Arbeitsakkreditierung haben, ja, die ermöglicht es dir, am Spieltag zum Beispiel zur Haupttribüne zu gehen und da ein Gespräch mit jemandem zu führen oder sei es zur Süd zu gehen. Aber eigentlich haben wir so für also das berechtigt dich dann immer noch nicht, dich irgendwo hinzusetzen oder geschweige denn in irgendeinen VIP-Bereich zu gehen. Ja? Also ich war in meiner ganzen Waldhof-Karriere noch nicht einmal im VIP-Bereich während des Spiels. Aber was wir damit, wofür wir diese Akkreditierung zum Beispiel brauchen, ist, um jetzt einfach mal, sag ich mal, Bierbänke aus dem Verschlag am Container rauszubringen, damit wir danach den Bierausschank vorbereiten können. Also das ist vielleicht das Einzige, wo man irgendwie sagen könnte, das ist ein Vorteil, aber wir haben natürlich alle unsere Dauerkarte und zahlen unsere Karten wie jeder auch. Es gibt keine, also wenn jemand sich für das Amt interessiert, also kann ich davon nur abraten zu hoffen, dass es dadurch irgendwelche Vorteile gibt. Also es lauert verdammt viel Arbeit. Ich meine im Gegenteil, wir investieren alle Zeit und auch Geld. Also ich meine, ich zahle heute auch mein Zugticket hierher, ich zahle das auch wieder, um danach nach Hause zu fahren. Ja, kann sich auch jeder überlegen, was das kostet. Sören tingelt auch munter, nicht nur durch Mannheim, um irgendwelche Sachen zu organisieren, sondern fährt für uns auch zu unserer Kurve am Wochenende zum Beispiel für irgendwelche Bundesfan-Treffen. Ja, das ist alles Zeit, die man investiert. Und also das zu behaupten, also da hätte man irgendwelche Vorteile aus dem Amt, ja, das ist schon Hanebüchen. Also ja, es kostet, sich in dem Amt zu engagieren, kostet Zeit und auch ein bisschen Geld. Ja, aber Vorteile sind mir jetzt auch ja, in den ganzen letzten Jahren eigentlich nicht untergekommen.
Es macht halt sehr, sehr viel Spaß.
Ja. Okay. Nein, also es ist ein Ehrenamt. Ja. Man macht das als Ehrenamt, weil man sich für den Verein engagieren möchte, für den SV Waldhof und weil man sich ein bisschen vor allem für Faninteressen einsetzen möchte. Aber Vorteile, die ihr da genannt habt, habe ich nie erlebt. Ja, und das strebt auch niemand von uns an. Ganz klar.
Okay, dazu passt vielleicht eine Frage von Hallo Genscher, der fragt, und zwar, dass es zwischen PW und der Geschäftsführung nicht mehr keine gute Stimmung mehr zu herrschen scheint. Und zwar fragt er zum einen, worauf führte das zurück? Und liegt es auch an der Professionalisierung im Verein, was nach ihm, also ich lese es mal vor, liegt es an der Professionalisierung im Verein und damit weniger Kompetenzen für PW oder an der kolportierten mangelnden Kommunikationsfähigkeit des Geschäftsführers?
Ja, Also ich glaube jetzt die ganze Vergangenheit wieder aufzuarbeiten und so und was war, bevor wir ins Amt kamen und womit das zusammenhängt, ich glaube, das ist mühselig und ist auch nicht zielführend. Also wir sind ja auch als Vorstand mit dem Ziel angetreten, die Kommunikation wieder auszubauen, auch mit der GmbH, sag ich mal, ja, weitestgehend unvorbelastet in das Verhältnis zu gehen und einfach den neuen Austausch zu suchen.
Ja, ist es gelungen? Gibt es da eine Annäherung zwischen Verein und euch?
Ja, also ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus.
Ja.
Es gab ja letztes Jahr, wurde der Wunsch an mich herangetragen, auf der Mitgliederversammlung im Namen von Pro Waldhof eine Rede zu halten, ein paar Worte als Pro Waldhof an die Mitglieder zu richten. Und in der Folge dessen hat mich der Herr Pohl, der damals Versammlungsleiter war, kontaktiert. Ich bin ihm damals per E-Mail und dann gibt da mal so ein bisschen die Tradition beim Fritz am Spiegelschlössl so an Weihnachten, dass man sich da zusammenfindet. Und da bin ich auch dem Herrn Pohl begegnet, habe ich mich mit ihm unterhalten und dann haben wir einen Termin vereinbart, wo er einfach gesagt hat, er möchte mal ein Vier-Augen-Gespräch suchen, weil er beim Badischen Fußballverein auch als Mediator auftritt und ja bei uns auch gerne diese Rolle ausfüllen würde und auch ja einfach mal ein bisschen zwischen GmbH und Pro Waldhof zu vermitteln. Das haben wir dann auch getan und gab vor Corona das erste Treffen, ja, also wo Vertreter vom CEG, der Mike Schüssler und der Herr Hans-Jürgen Pohl vor Ort sind und da auch wirklich großen Dank für deren Engagement. Ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was den SV Waldhof auszeichnet, diese verschiedenen Gruppen, die es ja eben so gibt, die sich wirklich einbringen und was bewegen wollen im Verein. Genau, und da hatten wir vor, sag ich mal, jetzt im Lockdown da im März unser erstes Treffen, wo wir mal ein bisschen abgesteckt haben, wie es denn weitergehen soll, also wie das Format funktionieren könnte. Hat dann ein bisschen gedauert, bis das der zweite Termin sich ergeben hat.
Entschuldigung, ja. Um was ging es bei dem Treffen? Ich habe das nicht ganz
bei dem ersten erstmal so, wie so ein Dialog aussehen könnte. Ja.
Mit wem war das Treffen?
Das erste Treffen war dann schon, also sag ich jetzt mal, Pol, CEG, also Vertreter vom CEG und Vertreter von der GmbH. Mhm. Da waren auch schon Vertreter vom e.V. dabei. Genau. Und dann hatten wir jetzt insgesamt bisher drei Treffen. Genau. Und so, das ist zurzeit das Dialogformat. Ich weiß nicht, ob Sören da noch ein bisschen was ergänzen möchte. Oder ich weiß, ich habe deine ganze, es waren ja irgendwie drei verschiedene Fragen.
Machen wir vielleicht das konkreter. Es gab ja vom DFB die Forderung, zum Beispiel jetzt bei der Rückkehr ins Stadion, sozusagen ein Corona-Konzept vorzulegen und dabei die Fanvertretung, die Fans mit einzubinden. Ist zum Beispiel das geschehen? Gibt es dann einen Austausch, einen Dialog zwischen euch und, ich nehme an, der GmbH?
Also nicht wirklich. Wir haben mal angefragt eben, aber aufgrund dieser die Richtlinie, daraufhin wurde uns dann das Dauerkartenkonzept geschickt, aber richtig eingebunden, wie das aussehen soll, wer jetzt wo sitzt und welche Wege gegangen werden sollen und wie sich Fans verhalten sollen, das wurde nicht gemacht.
Also sagen wir mal so, das Wegekonzept, Sicherheitskonzept, Hygienekonzept, das ist natürlich schon sowas, was auch in der Zuständigkeit, da können wir jetzt irgendwie keine großen, das überlegt ja oder obliegt ja dem Sicherheitsbeauftragten, ne, oder dem Stadionmanagement. Aber das andere Thema sind natürlich dann Dauerkartenkonzept und dergleichen. Und ja, wie regelt man das dann wieder für eine neue Saison? Ja.
Wurde es geregelt? Gibt es da?
Nur, weil es wurde uns dann ja auch mitgeteilt, dass es keine Dauerkarten erstmal geben soll.
Genau, okay. Also das Konzept, wie es auch eben von der GmbH kommuniziert wurde so uns auch kommuniziert, genau.
Okay, dazu passt. Die Thematik Karten, Pokalspiel, auch wieder eine Frage von Hallo Genscher. Da ging es um die 500 Personen, die ins Stadion durften, die zuerst für die Business, VIP-Kunden ausgegeben worden sind. Und da habt ihr, glaube ich, eine Pressemitteilung rausgehauen und das kritisiert. Was hat euch da angetrieben? Hallo Genscher zum Beispiel schreibt, dass er die Reaktion etwas überzogen hat, fandet von euch. Was war eigentlich so die Antriebsfeder, sich in der Hinsicht zu äußern?
Ja, im Endeffekt, also wenn man das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht sieht, na klar kann man es nachvollziehen, dass man auch im Moment überhaupt keine Einnahmen hat und so weiter, dass man da probiert, vielleicht dann doch ein bisschen Meister rauszuholen, ist, glaube ich, auch für uns verständlich. Andererseits ist das auch für uns ein bisschen zu kurz gedacht. Also für uns ist Fußball immer noch ein gesellschaftliches Spiel, da gehört die komplette Gesellschaft dazu, dass eben mit 500 Karten oder ich glaube 460 waren es jetzt am Ende, was rausgegeben wurden, was auch, das ist ganz, ganz schwierig. schwierig ist. Das ist ja klar. Also wir haben das ja teilweise selbst mitgemacht mit Auswärtskarten und so. Da war es schon schwierig, alle zufriedenzustellen. Und dass man Leute nicht zufriedenstellen kann, ist klar. Andererseits muss man halt auch so, wie gesagt, für uns ist Fußball ein gesellschaftliches Spiel und im normalen Fall funktioniert das ja auch. Also da hat ja dann die Gegend gerade ihre Tickets, also wer einfach nur schön Fußball schauen will und das bei sitzen will, derjenige, der es sich irgendwie nicht leisten kann, dafür sagt er, aber dafür steht er, hat dann eben seinen Stehplatz, der Fan hat seine Kurve, wer sagt, ihm ist es wert, viel Geld auszugeben und will dann noch was essen gehen und der hat dann eben seine VIP-Räume oder seine Haupttribüne. Das Ganze jetzt unter einen Hut zu bringen und jeden fair zu bedienen, klar, ist ein bisschen schwer, allerdings gehört es für uns dann auch irgendwo zum gesellschaftlichen Engagement des Vereins oder Verpflichtung dazu und da kann es aus unserer Sicht nicht sein, dass es erstmal nur die abgegrast werden, die viel Geld dafür bezahlen und derjenige, der halt dann eben vielleicht nicht das Geld hat, aber dafür trotzdem viel Herzblut in den Verein steckt und kreuz und quer durch die Republik fährt, der kommt zu kurz und da sehen wir halt auch ein bisschen, wenn man das halt ständig macht, dass da irgendwann die Basis verloren geht. Klar, irgendwann sagt der Fan auch, wendet sich ab und sagt, die wollen mich nicht mehr, ich habe keine Chance ins Stadion zu kommen, man will erst im Endeffekt nur die Reichen. Wie gesagt, uns geht da irgendwie die Basis verloren. Und was uns auch zum Vorwurf gemacht worden ist, und teilweise, dass wir damit die VIPs beleidigen würden oder nicht als wahre Fans wahrnehmen würden, das ist auch eigentlich totaler Quatsch. Also wenn einer bereit ist, das Geld zu zahlen dafür und ihm das wert ist, und dann ist er genauso ein Fan wie der andere auch, der sich einen ermäßigten Platz in der Kurve kauft. Okay. Das ist jetzt nicht keine Frage des Geldes oder so, oder wo man sitzt und wo nicht. Also jeder soll da hingehen, wo er es für richtig hält, aber es sollte für alle die Möglichkeit da sein, ins Stadion zu kommen. Also zumindest rein theoretisch, sage ich mal.
Ja, es gibt ja auch Beispiele, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in Duisburg, ja, wo man das genau aufgeteilt hat. Also man hat verschiedene drei Kontingente geschaffen. Da wurden dann vorher mit Sponsoren gesprochen, weil klar, es sind gewisse Kontingente versprochen, aber dass man das gemeinsam, also da wurde es koordiniert und dann wurde es gleichermaßen aufgeteilt. Ja. Also für Leute, die Lebensdauerkarten haben, für Dauerkartenbesitzer und für Sponsoren wurden halt drei verschiedene Kontingente geschaffen. Und ich glaube, sowas ist so ein Beispiel, an dem man sich eigentlich ganz gut orientieren kann.
Wenn man es bei uns auch getrittelt hätte, gesagt hätte, wenn wir 450 rechnen, sind es 150 VIP-Karten, 150 für 30 Euro und 150 für 15 Euro. Die Kategorien gab es ja auch. Und wenn man das vorher so bekannt gegeben hätte, dann hätte sich auch, glaube ich, auch keiner beschwert. Und wir müssen ja auch sagen, also finden sie auch denn auch gut, dass man Karten für 15 Euro angeboten hat. Und man muss ja auch so sehen, das ist ein Spiel gegen den Bundesligisten und du kriegst deinen Sitzplatz und den sogenannten Haupttribüne. Ich glaube, da kannst du über 15 Euro nicht meckern. Ja?
Auf gar keinen Fall nicht. Ist es das, was hier Metal Waldhof hat, wie erreicht man denn eine sozial ausgewogene Vergabe der Plätze bei Waldhof-Spielen? Wäre das, was ihr euch vorgestellt habt, dass man das drittelt? Oder?
Ja, das wäre so ein Ansatzpunkt. Also wie gesagt, da müsste man mal sich, wie gesagt, zusammensetzen und mal sagen, was stellt ihr euch vor, was stellen wir euch vor, und wie gesagt, das wäre jetzt so einfach mal so eine Idee, das zu dritteln. Heißt auch nicht, dass das jetzt das Konzept ist, was super ist, also das können andere auch schlecht finden, ist auch denen ja gutes Recht.
Ja, aber das wäre so eine, okay, gut. Jetzt gibt's ja, also es ist ja so, dass zum Beispiel bei anderen Vereinen, die solche praktisch Geistertickets, Geisterdauerkarten extrem gut verkauft werden, bei uns sind, glaube ich, die Herzbube-Karten, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber es läuft, glaube ich, sehr schlecht an. Wieso gibt es dann da von euch keinen Aufruf, zum Beispiel diese Geistertickets zu kaufen?
Ja, wir haben das auch beim Fantreffen, also wir hatten ja so ein Fanclub-Treffen jetzt im August organisiert, natürlich so ein bisschen unter Corona-Auflagen, wo wir so sagen mussten, es kann nur ein Vertreter kommen pro Fanclub. Und da haben wir so ein bisschen einfach das Feedback gesammelt und viele haben halt gesagt, ja, also die Herz-Buwe-Karte für mich als Dauerkartenbesitzer von der Vorsaison ist für mich einfach, ja, ist für mich nicht relevant, ja, also ich habe davon nichts. Und dann kann man natürlich sagen, also vielleicht wäre es für die Zukunft besser, wenn man, sage ich jetzt mal, ein System findet, wo man noch einen gewissen Anreiz hat. Also ich glaube auch da wieder, ich weiß nicht, ob es ein Beispiel jetzt aus Duisburg war, wo jeder Geisterticketkäufer noch zum Beispiel einen Rabatt im Fanshop bekommt von 10 Euro. Sören, korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Ja, also man hat sich auf gut Deutsch für 19,02 Euro, glaube ich, genau. Den Gründungsdatum, hat man sich in die Verlosung für die 100, 200 Tickets ja. für... Ja. für das Dortmund-Spiel praktisch einkaufen können und hat dafür noch 10 Euro Gutschein für einen Fanshop gegeben und so. Und wie gesagt, und da ist dann halt vielleicht auch ein bisschen, dass halt auch ein bisschen was zurückkommt.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele, so wie wir es jetzt auch vernommen haben von dem Fanclub-Treffen, fehlt für viele halt so ein bisschen der Anreiz, sich dann noch die Herzbube-Karte zu kaufen.
Ja. Ich glaube, das geht auch ein bisschen bei den Geistertickets ein bisschen weiter. Also ich habe ja viel Kontakt zu anderen Vereinen und da wurde das auch meistens mit den Fanszenen zusammen veranstaltet. Da hat zum Beispiel Rot-Weiß Essen, die haben ja auch ihre Geistertickets gemacht, aber die haben eine virtuelle Radioübertragung gemacht oder sowas und haben dann irgendwie das zum Ganze zum Event hochsterilisiert. Und sterilisiert. Ja, sag genau. Mal, das war jetzt so Lothar Matthäus.
Aber dir, glaube ich. Ja.
Aber ich glaube, dass man da auch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man in der Fanszene zusammenarbeitet. Also für mich ist teilweise auch das mit den Geistertickets, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen plump. Also überweist mir mal euer Geld und dann weiß ich, ob da nichts was zurückkommt. Genau, da kann man sich auch was einfallen lassen. Da kann man ja auch sagen, jeder teilnimmt, darf über den Spieler des Spieltags abstimmen oder sowas und dem sein Trikot wird dann unter allen verlost oder irgend so eine Geschichte. Aber dass da halt irgendwo eine Idee dahinter ist oder sowas, das wäre halt aus meiner Sicht wichtig.
Okay, also. Okay. Aber wenn ich das nur anfügen darf, also wir haben schon, also bevor dann wieder die Kritik an ProWaldhof kommt, dass wir das jetzt nur uns kritisch äußern und vorher uns nicht eingebracht haben. Also wir haben schon das Angebot gemacht vor der Saison, so im April, als es dann mit dem Lockdown war, dass wir uns da gerne mit einbringen können. Aber ja, das Konzept wurde, sag ich mal, so entwickelt und deshalb, also da waren wir jetzt nicht eingebunden. Also falls jemand denkt, dass ProWaldhof da vorher dem Ganzen sozusagen zugestimmt hätte und jetzt sich einfach kritisch äußert. Also, also wir haben schon unsere Bereitschaft erklärt, da mitzuarbeiten. Ja, also es gibt natürlich kein Recht, sage ich jetzt mal, dass man als Fandachverband bei solchen Themen eingebunden wird. Aber genauso gibt es auch für uns keine Pflicht, ne? wenn wir aus unserer Sicht so ein Konzept nicht so ganz ausgereift ist, das zu unterstützen, wenn unsere Mitglieder davon jetzt nicht so, nicht begeistert sind und das war da eben das Feedback beim Fantreffen, ja, dann ist es für uns eben auch ein bisschen schwierig, aber ja, okay, kann ja noch kommen.
Okay, und dann, wie läuft dann also verbunden mit einer Frage hier auch von einem Fan, wie läuft da eigentlich die Kombination ab? Also sagen wir mal, ihr bringt euch ein, also wir würden uns da gerne austauschen, gibt es dann kein Interesse, wir machen das selber oder wir kommen auf euch zu, gibt es da gar keine Reaktion? Und im Anschluss oder verbunden auch mit der Frage, was hat eigentlich die GmbH davon, mit euch zusammenzuarbeiten?
Ja, also wenn du jetzt sagst, was hat die GmbH davon? Also ich glaube schon, dass wir zusammen, das hatte ich ja auch, glaube ich, bei der Rede gesagt. Also ich glaube, wenn man hier beim Waldhof ist ja wirklich ein Riesenpotenzial. Also wir haben so eine große Fanszene und man sieht ja, wie viele unterschiedliche so Abteilungen es im Verein gibt. Und ich glaube, dass man da schon ein Riesenpotenzial heben kann, wenn alle zusammenarbeiten. Also ich glaube, davon abgesehen, dass ProWaldhof in der Fanarbeit viel macht, glaube ich, hat auch der Verein immer was davon, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dann könnte man, bin ich mir sicher, dass wenn es gemeinsame Aktionen gibt, dass man dann auch einen wirtschaftlichen Mehrwert für den Verein erzeugen kann. Ja.
Genau, okay. Jetzt wäre auch noch ein Thema, wo es, glaube ich, um die Zusammenarbeit zwischen, ich nehme an, das ist immer die Spielbetriebs GmbH, ne? Nicht den Verein, mit dem ihr da solche Sachen besprecht, nämlich zwischen der Vereinbarung zwischen euch und der GmbH. Ihr wisst, von was ich spreche?
Ja.
Ja, okay.
Vielleicht einige Zuschauer nicht.
Einige Zuschauer, genau. Vielleicht könnt ihr ganz kurz da sagen, um was es da geht und und danach stelle ich die
Frage. Wir hatten jahrelang, haben wir eigentlich immer noch eine Vereinbarung mit der früher mal mit dem e.V., also ich weiß gar nicht, hat auch vor meiner Zeit, also vor 2010, gab es die, glaube ich, schon und hat sich auch ein bisschen so immer entwickelt. Das war dann zum Beispiel stand drin, dass man uns mit Akkreditierung unterstützt, dass wir die Fanarbeit leisten, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen. Dann kam irgendwann noch die Regelung für Stadionverbote dazu. Klar, dass unsere Container im Stadion stehen dürfen, ist da drin geregelt. Dass wir das erste Freundschaftsspiel haben oder ein Freundschaftsspiel austragen dürfen, wo wir die Einnahmen behalten dürfen.
Zur Finanzierung der Fanarbeit.
Der Fanarbeit. Also nicht Bier persönlich, schön wär's.
Für uns ist Freibier.
Und da gibt es noch ein paar Punkte, die da drin stehen.
Ich glaube, das ist es so im Großen und Ganzen. Das regelt so ein bisschen einfach.
Weil es nicht auch mit Selbstverwaltung?
Zumindest das Sportsponsoring, also die Werbebande, die über der, also die nicht Werbebande, also die Otto Siffling Tribüne Bande, die über der Ost hängt, ist da drin geregelt, dass also wir den Werbeplatz da oben bekommen, dass der Zaun unten frei bleibt, dass der Zaun am Gästeblock Stehplatz frei bleibt, damit auch die Gästefans ihre Zaunfahnen aufhängen können.
Also frei von Werbeflächen.
Frei von Werbeflächen, ja.
Genau, also das für die Ost ist, also das, ne, das ist so eine Art kleines Sponsoring, wo Pro Waldhof halt ja für das Namenssponsoring der Osttribüne zahlt. Das, also auch sowas ist da drin geregelt.
Okay, dann mit wem verhandelt ihr jetzt da? Ist es mit Herrn Komm, mit Herrn Beetz, dem...
Das läuft aktuell in diesem dieser Dialogrunde, genau, und das sind so wir als Vorstand für Pro Waldhof, genau, und Herr Kompf für die GmbH.
Okay, und
wobei, also ganz kurz, wir mussten das natürlich auch vor ein paar Jahren splitten. Also wir haben jetzt einen Vertrag mit dem EV, genau, der läuft noch bis zum Sommer, und eben einen Vertrag mit der GmbH, weil eben, wie gesagt, da jetzt andere Zuständigkeiten sind.
Genau, und dann in dem Teil mit dem EV sind zum Beispiel so Sachen geregelt wie das Fanartikel, also dass Fanclubs entsprechend ihrer Mitgliederzahl Fanartikel selbst produzieren können und die Raute verwenden können zum Beispiel. Also sowas steht in dem PW-EV-Vertrag drin. Genau.
Und okay, und das wird ja jetzt gerade verhandelt. Gibt es da irgendwie einen Zwischenstand? Gibt es da eine Einigung? Beziehungsweise wann soll die geschehen?
Also wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube wirklich, also Inhalte und so sollten wir dann drüber reden, wenn die sozusagen die Tinte trocken ist. Also unterschrieben ist jetzt noch nichts, da sind wir auf einem guten Weg, das ist demnächst angedacht oder bei unserem nächsten Treffen. Und dann
müssen wir einfach mal gucken. Also ich sag mal im Großen und Ganzen, wir haben diesen Dialog, aber ja, also es ist nicht immer ganz einfach. Ja? Also gibt ein paar unterschiedliche, also jetzt mal nur mal ganz allgemein gesprochen und nicht jetzt nur auf die Vereinbarung bezogen. Also der Dialog ist schon nicht immer einfach. Also wir haben schon so ein paar unterschiedliche Standpunkte. Ja, die GmbH hat ein paar andere Interessen als unsere Auffassung. Und ja, das ist nicht immer einfach. Also deshalb, wir kommen ganz gut voran. Aber es ist jetzt nicht gesagt, dass wir alles sofort hier innerhalb der nächsten paar Wochen geregelt haben. Also es ist ein schwieriger Austausch. Und ja, müssen wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Ja.
Okay, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter. Und zwar war die Frage von Wackelwurst. Und zwar, ihr hattet ein paar, unglaublich die Namen, ihr hattet vor ein paar Monaten die Fans auch angeschrieben, die Fanclubs angeschrieben, mit dem Hinweis, dass ihr die Erklärung von unser Fußball diese Erklärung zu unterschreiben, also dass man die unterschreiben kann. Habt ihr da Infos, wie es da weitergeht? Vielleicht auch hier nochmal ganz kurz, um was es geht und ob es da weitergeht?
Ja, also weiter geht's. Also unser Fußball hat ja eben, hat auch viele selbst kontaktiert. Also wir haben dann eben die einzelnen Fanclubs kontaktiert, da haben wir, glaube ich, so 20 oder 25 unterschrieben. Wir haben unterschrieben gehabt. Man konnte noch als Einzelperson unterschreiben, und sie haben dann eben vier Punkte gebracht, was ich ändern soll. Also mal ganz vorne anzufangen vielleicht. Durch Corona ist ja dann doch ziemlich offensichtlich geworden, dass der Fußball in seinen Strukturen dann doch nicht so toll ist und nicht zwar immer von Milliardenumsatz zu Milliardenumsatz sprintet, aber wenn dann 6 Spiele oder wie viel noch ausstanden, dann plötzlich nicht stattfinden können, denn die Vereine schon in die Insolvenz drohen. Und da hat ja jeder gemerkt, wie krank das System eigentlich ist oder dass es so nicht weitergehen kann. Und daraufhin hat ja auch Seifert und von der DFL ja auch gesagt, es müssen Reformen her, und dann kam halt die Initiative Unser Fußball. Die haben dann eben vier konkrete Punkte aufgestellt, eben dass der Fußball wieder basisnah sein soll, also ich bin ein bisschen wieder mehr an den Mitgliedern orientieren, dass er nachhaltig sein soll und ich glaube zwei weitere, ja genau, dass der Wettbewerb eigentlich auch gegeben sein soll, weil wenn man sich die Bundesliga anschaut oder allgemein die europäischen Ligen, da gibt es ja mittlerweile nur einen Serienmeister und der Rest spielt um Platz 2, wenn überhaupt. Die Punkte, also wir Die hat man auch der DFL und dem DFB übergeben. Die hat man auch vor Ort übergeben. Wir haben das dann auch am Donnerstag im Vorgang schon mal per E-Mail gemacht, weil wir den Rahmen nicht komplett sprengen wollten. Also die Punkte haben wir auch beim SV Waldhof übergeben. Aus dieser Initiative hat sich dann eben auch über unsere Kurve hat dann jemand sämtliche großen Fanorganisationen angeschrieben, also Pro Fans, BAF, Quer, Finn und genau, so weiter. Ja. Daraus hat sich dann Arbeitsgruppen ergeben, die jetzt unter Zukunft Profifußball.
Also zwischen Fans und DFL?
Nee, nur Fans. Erst also nur Fans. Also klar, man hat auch die Forderung an DFL und DFB gestellt, aber dann hat man gesagt, man will den jetzt auch liefern und hat dann ganze unter Zukunft Profifußball, also genau die Seite zukunft-profifußball.de, da hat man vier Arbeitsgruppen gegründet eben zu den Themen. Da waren 50 Leute, die haben jetzt fast 2 Monate zusammengearbeitet und stellen jetzt eben auch eigene Konzepte vor. Man hat nicht nur gemeckert, sondern man schafft jetzt auch Fakten oder nicht Fakten, aber
Vorschläge.
Also Vorschläge, also wie es anders aussehen könnte.
Genau, es sind wirklich konkrete Vorschläge, und wenn das jemand gerne verfolgen möchte, also auf der Seite, die Sören genannt hat, zukunft-profifußball.de, wird jetzt, glaube ich, im wöchentlichen Takt zu den vier Themen, also das eine ist Fußball als Publikumssport, Integrität des Wettbewerbs. Das wurde beides schon veröffentlicht. Dann kommt noch Vereine als demokratische Basis am 21.09. und gesellschaftliche Verantwortung am 28.09. Und ich finde wirklich das Beeindruckende, was da jetzt in den letzten 2 Monaten geleistet wurde, ist, dass man wirklich konkrete Vorschläge macht. Also es ist nicht einfach nur so eine Äußerung, das und das sollte sich ändern, sondern es werden auch Vorschläge eingebracht, wie es passieren soll. Und ja, für jeden, der sich so ein bisschen für solche Themen interessiert, also kann ich wirklich nur ans Herz legen, mal da auf die Seite zu schauen. Wer nicht so viel lesen möchte, kann das auch gerne als Podcast hören. Also da sind die Leute wirklich sehr umtriebig und engagiert. Ist sehr beeindruckend, was da Leute in ihrer Freizeit leisten.
Ja. Aber was soll da jetzt da sozusagen gemacht? Diese Vorschläge sollen dann der DFL vorgelegt werden, und gibt es da irgendwie, wisst ihr da,
also es gibt so eine Art Feedback oder?
Also es gibt ja auch beim DFB und DFL Arbeitsgruppen, und da sitzt man jetzt eben auch mit Vertretern drin. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Arbeitsgruppe Wirtschaftlichkeit dritte Liga, da sitzen auch 2 Fanvertreter drin, einer von unserer Kurve und die andere ist, meine ich, von Finn, also ich weiß, von 1860 ist, weiß aber jetzt nicht genau, zu welcher größeren Fangruppe sie jetzt gehört, müsste ich nachlesen. Und dann gibt es eben auch zu diesen Punkten auch dort Arbeitsgruppen, wo eben auch Fanvertreter dabei sitzen.
Genau, aber es sitzen also zum Beispiel diese AG-Fankulturen, die es schon beim DFB gibt. Das soll, ist halt auch der Vorschlag, ein bisschen das zu reformieren, das anders anzusiedeln, auch beim DFB und bei der DFL. Ja, und darüber sollen dann diese Themen platziert werden.
Okay, aber jetzt mal eure Einschätzung. Das klingt alles schön und gut. Man kann viele Vorschläge machen. Ja. Bringen die was? Also gibt es da...
Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass Fans das versuchen und sich einbringen und engagieren. Ja? Also ich meine natürlich, wenn man jetzt vernommen hat, wie die Fußballfunktionäre sich geäußert haben, da war der große Aufschrei da im März, dann war man ein bisschen kleinlaut und ja, es muss sich alles ändern. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann das... zum Ende, als die Bundesliga dann doch noch gespielt wurde, ne, und es doch irgendwie funktioniert hat, dass es sich da schon wieder so ein bisschen geändert hat. Aber ich meine, man muss immer daran arbeiten, ne, und versuchen, sich einzubringen. Und ich glaube, wenn man so konkrete Vorschläge macht, also wenn da jetzt gar nicht drauf reagiert werden würde, ja, wäre das, glaube ich, auch ein Zeichen.
Wie ich einen Keller erlebt habe, so her, geht ja wirklich auch Fans zu, und ich habe auch gehört, dass er sich teilweise auch wirklich mit Fangruppierungen trifft und so weiter, dass er da wirklich zuhört, und da muss man mal schauen, aber auch wie er sich durchsetzen kann. Ich meine, klar, DFB-Präsident, ja. Es gibt sehr, sehr viel Einflussnahme, also nicht jeder will genau das, was der Fan auch in den Stehplätzen haben will. Da wird man halt die Zukunft zeigen, aber andererseits ist halt auch, glaube ich, auch klar, also die Stimmung war auch schon ziemlich am Brodeln, also wenn da jetzt nichts passiert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Stimmung allgemein ziemlich kippen würde, also... Ich meine, die war schon sehr, sehr viel von Protest begleitet die letzten Jahre und immer wieder und immer neue Themen. Und wenn jetzt nichts kommt, dann könnte die Stimmung, glaube ich, auch endgültig kippen.
Okay, also sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Die Seite war zukunft-fußball.de.
Zukunft-profifußball.de, aber ich glaube, da könnte man eine komplett eigene Sendung drüber machen.
Genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessante Seite für alle, die mal gern draufschauen wollen. Kann man wirklich nur empfehlen. Ja, wir sind schon fast kurz vorm Ende der Sendung oder am Ende angelangt. Ja, gehen wir einfach nochmal ein paar Fragen durch. Bernhard fragt: Wie schwierig ist es für euch, dass ihr mit ständig wechselnden Personen zu tun habt? Also Präsidium, Stadionverwalter, Sicherheitsbeauftragter, Ticketing und so weiter.
Also ich würde sagen, hauptsächlich ist unsere Kommunikation mit Herrn Komp und also bei solchen Themen, ja.
Also GmbH, ja, ich bei e.V. hatte genau. Es schon mehrere Probleme. Ich meine, da gab es ja die Probleme mit unseren Mitgliedsbeiträgen. Das hat man mit Höss angefangen, hat man mit Gruber angefangen und jetzt sitzt man, also war man jetzt bei Herrn Seiferle, dritten Punkt und musste immer wieder von vorne anfangen. Also das war schon ziemlich müßig.
Aber, mühselig, okay.
Ja. Okay, gut. Oder willst du noch?
Ich würde die nächste Frage dann stellen. Also. Okay, Unsinkbar 2. Werden solche Stinkstiefelaktionen wie die unsägliche Anti-Comp-Aktion zum Beispiel von euch angesprochen, angeprangert intern? Beziehungsweise wisst ihr, wer sich dahinter verbirgt? Wahrscheinlich wisst ihr es, aber sagt es nicht. Oder wie ist da so die Lage?
Also jetzt sagen wir, dahinter steckt man. Das ist einfach Vertrauensverhältnis. Wir arbeiten ja auch viel mit Vertrauensverhältnissen. Klar, man kann sich denken, man fragt danach, was ist. Also irgendwie so plumpe Beleidigungen und vor allem
Gewaltaufrufe
gehen halt gar nicht. Was halt teilweise auf Spruchbändern steht, muss man aber dann auch unter Meinungsfreiheit deklarieren und ich finde ja auch immer klar, so auf so ein Spruchband oder irgendwie was öfters kommt oder in Sprechchören, klar, da packt man nicht alles rein und man sollte das später auch noch mit Argumenten unterliefern, warum und sowieso, wenn man eine Meinung hat. Aber im Endeffekt zählt teilweise auch so viel unter Meinungsfreiheit für uns.
Und manches ist halt wirklich zugespitzt. Ich meine, das hat man im Fußball immer wieder, sei es jetzt, ob wir es bei der Hauptthematik hatten, wo gesagt wurde, ja, die Wahrnehmung gibt es nur, wenn man die Kritik sozusagen zuspitzt. Da war natürlich auch nicht alles korrekt, aber ja, genau. Also ich denke, es muss immer sachliche Kritik kann vorgebracht werden und Kritik irgendwie hat auch immer zum Waldhof gehört. Das gab es schon in der zweiten Liga, aber ja, Beleidigungen und Gewaltaufrufe, klar, kann pro Waldhof sich nur distanzieren.
Eine letzte Frage mit Bitte, das kurz zu halten. Wie kam es zu dieser Corona-Einkaufshilfe und wie wurde das angenommen?
Ja, müsste die eigentlich sagen, weil Doppelpass war so mit der die treibende Kraft. Ja, also ich glaube, die Ultras und Doppelpass, die kamen so ziemlich gleichzeitig auf uns zu. Wir haben es halt so ein bisschen in der Stadt beobachtet, dass es teilweise schon gibt von Parteien oder Bürgerdiensten oder sowas. Und dann war halt die Frage, macht jetzt jeder sein eigenes Süppchen oder wirft man das unter Pro-Waldhof zusammen? Und darauf haben wir uns entschlossen, man wirft das zusammen, hat sich ja meistens Videokonferenz in den Zeiten gemacht. Und daraufhin hat man dann beschlossen, man macht es zusammen und ist die Sache angegangen.
Ich glaube, es wird ganz gut angenommen. Gab natürlich auch viele andere hier in Mannheim, die sowas Ähnliches angeboten haben. Aber es gab welche, für die man das ja sehr lange angeboten hat, mit denen man auch noch in Kontakt steht. Und viele Leute wollten auch einfach nur reden, wenn ich es so richtig vernommen habe. Also ja, war eine tolle Aktion von allen, die sich da engagiert haben und ja, immer noch engagieren. Ja.
Und also, in dem Fall, weil wir hier sitzen, also noch vielen Dank an die alte Feuerwache, dass wir die Werbefläche nutzen durften.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Gut, dann sind wir leider schon, es gibt noch echt einige Fragen, aber wir sind leider zum Ende gekommen. Ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken bei dir, Sören, bei dir, Martin. Vielen Dank für euer Kommen.
Wir haben zu danken.
Immer wieder gerne. Ja. Auf was können wir hinweisen? Vielleicht noch unser erstes Spiel ist am Montag.
Also morgen ist erstmal ein legendäres Pokalspiel vom Waldhof wieder, wenn mich nicht alles täuscht.
Ah, okay.
Und am kommenden Montag das erste Heimspiel.
Genau.
Gegen Viktoria Köln, auf Magenta leider nur. Gibt es eigentlich Infos zu Karten? Vielleicht noch ganz kurze Abschlussfrage.
Also ich habe jetzt nur vorhin gelesen, dass man sich irgendwie auf 20% geeinigt hat bei...
also die Vorsitzende der Staatskanzlei, aber das ist so eine bundespolitische große Diskussion. Ich glaube,
das muss dann auch wieder bei jedem Standort zu Standort wieder umgesetzt werden. Deswegen ist es...
Okay, aber 500 Karten werden auf jeden Fall wieder angeboten?
Die sollten ja eigentlich wieder angeboten werden.
Genau, okay.
Na gut, dann schauen wir mal, wie die diesmal verteilt werden. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen schönen Abend. Heute am Mikrofon war der Nennert.
Und der Paul.
SV Waldhof Mannheim. Du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim. Du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn. So tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim. Du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
This is a Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.